Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Die Kantonsregierungen wollen bei Europafragen besser gehört werden und mitwirken bei künftigen bilateralen Verhandlungen. Die Zürcher Regierung zieht ihren Energiebericht zurück. Sie will ihre Haltung zur Atomenergie überdenken. Im Swissmetallwerk von Dornach steht die Produktion still. Die kreditgebende Bank hat das Metalllager geschlossen. Der niederländische Staat muss Srebrenica-Hinterbliebene entschädigen. Holländische Blauhelme hatten im Krieg Muslime der bosnisch-serbischen Armee ausgeliefert. Und um 13 Uhr Wendepunkte. Wir dokumentieren in diesen Sommerwochen eine Reihe von Ereignissen, Entscheidungen und Errungenschaften, die dem Lauf der Dinge eine neue Richtung gegeben haben. Heute die Fischen-Affäre. Die Tage im November 89, in denen sich die Schweiz als Schnüffelstaat entpuppte. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Eva Gammeter.
Die Kantone fordern mehr Mitwirkungsrechte bei bilateralen Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU. Bei der Vermittlung einer bürgernahen Europapolitik seien die Kantone ein wichtiges Bindeglied zwischen Bund und Stimmvolk, sagten Vertreter der Konferenz der Kantonsregierungen vor den Medien in Bern. Weitere bilaterale Abkommen würden die Kantone nur noch dann unterstützen, wenn ihre Rechte in Bezug auf Information und Mitwirkung gestärkt würden. Die Zürcher Kantonsregierung will ihre Haltung zur Atompolitik überdenken. Der Energieplanungsbericht, den der Regierungsrat letztes Jahr veröffentlicht hatte, werde zurückgezogen und überarbeitet. Zur Begründung heißt es, der Bericht stehe inzwischen im Widerspruch zur Haltung des Bundesrates. Im Dezember hatte sich die Zürcher Kantonsregierung hinter die Forderung gestellt, die Schweiz brauche mittelfristig zwei neue Atomkraftwerke. Der neue Energiebericht soll nun bis Ende 2012 vorliegen. Der niederländische Staat ist schuld am Tod dreier Muslime, die beim Massaker von Srebrenica ums Leben gekommen sind. Zu diesem Schluss kommt ein niederländisches Gericht, das den Hinterbliebenen der Opfer zudem eine Entschädigung zugesprochen hat. Die niederländischen UNO-Schutztruppen, die 1995 in Srebrenica stationiert waren, hätten die drei Muslime nicht an die bosnisch-serbischen Truppen ausliefern dürfen, hielten die Richter fest. Nach der Einnahme von Srebrenica durch Truppen des bosnischen Serben-Generals Ratko Mladic wurden rund 8000 muslimische Männer und Knaben ermordet. Das deutsche Verfassungsgericht befasst sich mit einer Klage gegen die Finanzhilfe für Griechenland und andere notleidende Euro-Staaten. Gegen die deutsche Beteiligung an den Hilfspaketen geklagt hatten ein CSU-Politiker und eine Gruppe von Professoren. Sie sehen europäisches Recht und deutsches Verfassungsrecht verletzt. Zu Beginn der Verhandlungen in Karlsruhe sagte Finanzminister Schäuble, er sei überzeugt, die politischen Institutionen hätten sich ans geltende Recht gehalten. Das Urteil wird im Herbst erwartet. Die japanische Regierung hat weitere Milliardenhilfe für den Wiederaufbau nach der Erdbeben-, Tsunami- und Atomkatastrophe beschlossen. Der Notkredit von umgerechnet rund 20 Milliarden Franken muss noch vom Parlament bewilligt werden. Inzwischen ist der neue japanische Wiederaufbauminister nach nur einer Woche im Amt zurückgetreten. Er war heftig kritisiert worden, nachdem er erklärt hatte, die Regierung werde nur Gemeinden helfen, die gute Ideen für den Wiederaufbau hätten. In Dänemark haben die Behörden mit den umstrittenen Zollkontrollen an der Grenze zu Deutschland begonnen. Die dänische Regierung rechtfertigt die Maßnahme mit dem Kampf gegen Kriminalität, insbesondere den Drogen- und den Waffenschmuggel. Deutschland und die EU kritisieren, dass die neuen Kontrollen die Reisefreiheit im Schengen-Raum gefährdeten. Die italienische Börsenaufsicht hat Mitarbeiter der Ratingagentur Standard & Poor's befragt, wie sie zu ihrer Bewertung des italienischen Sparprogramms gekommen seien. Die italienische Regierung hatte am letzten Donnerstag ein Sparprogramm verabschiedet. Am Freitagmittag veröffentlichte Standard & Poor's bereits seine Bewertung. Diese fiel in der Tendenz negativ aus. Die italienische Börsenaufsicht kritisierte, die Einzelheiten des Sparplans seien noch gar nicht offiziell bekannt gewesen. Nach der Finanzkrise sind die Anfragen beim Schweizer Bankenombudsmann stark zurückgegangen. Im vergangenen Jahr habe man rund 2000 Anfragen besorgter Bankkunden erhalten, teilt die Ombudsstelle mit. 2009 waren es noch mehr als 4700. Die Bankkunden seien aber generell etwas kritischer geworden. So sei die Zahl der Anfragen heute höher als vor der Finanzkrise. Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche bei Jugendlichen in der Schweiz hat in den letzten Jahren laufend abgenommen. Das zeigt die jährliche Erhebung des Bundesamtes für Statistik. Demnach ließen letztes Jahr im Schnitt 45 von 10.000 Frauen unter 19 Jahren einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. 3 Jahre zuvor waren es noch 55 von 10.000. Gesamthaft hat die Zahl der Abtreibungen etwas zugenommen. So wurden letztes Jahr für die ganze Schweiz gut 11.000 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet.
12.36 Uhr. Wir berichten in den nächsten Minuten, wie und warum die Kantone in europäischen Fragen mitreden wollen, warum Swissmetall trotz neuem Personal die alten Probleme wälzt, weshalb der niederländische Staat unsere Breniza-Opfer zu entschädigen hat, was sich in Libyen zwischen festgefahrenen Kriegsfronten tut und wie es kommt, dass an der Frauenfußball-WM in Deutschland immer mehr über Fußball diskutiert wird und immer weniger über Frauen. Um eins anstelle des Tagesgesprächs, Dokumente zu Wendepunkten, zu Ereignissen, nach denen alles etwas anders war. Hier in der Schweiz zum Beispiel, als im November 1989 publik wurde, dass die Schweizer Bundesanwaltschaft Hunderttausende von Bürgern überwacht und fischiert hatte.
Da heisst's: Bericht über Ansätze einer Ligue-Marxist-Revolutionär-Gruppierung in Interlaken. Im Kielwasser von Aktivisten ist durch schulintern aufwieglerisches Verhalten unter anderem auch A aufgefallen.
In der Reihe Wendepunkte berichten Betroffene über ihre Einträge in die geheimen Fischen. Um eins im ersten und vierten. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.245 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 22,26 gehandelt, der Dollar zu 84,39 Rappen. Das Wetter im Norden: scheint heute Nachmittag die Sonne und es wird etwa 28 Grad warm. Im Süden ist es ziemlich sonnig und bis 30 Grad heiß. Gegen Abend gibt es lokale Regengüsse und Gewitter. Am Mittwoch scheint zunächst noch oft die Sonne bei etwa 26 Grad. Am Nachmittag ziehen Wolken auf und vor allem in den Bergen bilden sich einige Schauer und Gewitter. Am Donnerstag scheint nur noch ab und zu die Sonne und im Laufe des Tages gibt es vielerorts Regengüsse und lokal auch kräftige Gewitter. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Die Kantone wollen die Europapolitik nicht einfach dem Bund überlassen. Wenn die Schweiz ihre Beziehung zur EU vertieft, wirkt sich das nämlich auch auf die Arbeit der Kantone aus. Und deshalb wollen die Kantone die engere Zusammenarbeit mit der EU nur noch mittragen, wenn sie auch mehr mitbestimmen können. Aus dem Bundeshaus Katrin Hug.
Auch wenn die Außenpolitik Sache des Bundes ist, ohne die Kantone läuft in Europa-Fragen nichts. Davon ist Daniel Fessler, Landammann im Kanton Appenzell-Innerrhoden und Vertreter der Konferenz der Kantonsregierungen, überzeugt. Den Kantonen müsse darum der gebührende Platz eingeräumt werden.
Der Bundesgesetzgeber für sich allein, der kann nicht Verhandlungen führen und Entscheidungen treffen. Letztlich, wenn es zu Abstimmungen kommt, muss das Volk überzeugt werden. Und wer ist näher als beim Volk, als eben auf kantonaler Ebene die Kantonsregierungen?
Ohne die Unterstützung der Kantone, so Landammann Fessler, wäre Schengen-Dublin vom Volk nicht angenommen worden. Doch in letzter Zeit, so der Vertreter der Kantone, informiere der Bund die so wichtigen Kantone ungenügend über seine Kontakte zur EU, obwohl die Kantone laut Verfassung informiert werden müssten. Fässler kritisiert,
dass die Handhabung dieser Rechte eben nicht strukturiert erfolgt, etwas nach dem Zufallsprinzip. Das wollen wir geklärt haben, bevor wir über weitere Schritte der Vertiefung der Beziehungen zur Europäischen Union diskutieren.
Weitere allfällige Abkommen mit der EU sollen also nur dann unterstützt werden, wenn die Kantone konsequent mit einbezogen werden. Was geschehe, wenn der Bund die Kantone zu spät mit einbeziehe, habe sich doch beim Agrarfreihandel mit der EU beispielhaft gezeigt. Diese Verhandlungen hätten die Kantone nie so forciert. Nicht zufällig sei der Agrarfreihandel jetzt im Parlament unter Beschuss gekommen und absturzgefährdet. Darum müsse in Zukunft gelten, nur in Ausnahmefällen dürfe sich der Bund über die Haltung der Kantone hinwegsetzen. Diese Drohung sei notwendig, so Fässler als Kantonsvertreter. Vor allem jetzt, da die EU die automatische und schnellere Übernahme von EU-Recht verlange, könne der Bund nicht über die Kantone hinweg entscheiden.
Wenn Versprechungen gemacht werden nach außen, bevor die Kantone, die letztlich diese Fragen dann vollziehen müssen, auch einbezogen worden sind, dann überspringt man eine sehr wichtige Struktur der Schweiz. Die Kantone wollen nicht nur das vollziehen, was ihnen der Bund vorgibt, sondern sie wollen auch mitreden können zu diesen Fragen, die sie letztlich betreffen.
Die Kantone fordern konkret eine Stärkung ihrer Informations- und Mitwirkungsrechte. Das heißt, der Bund soll die Kantone früher und umfassender über Vorhaben mit der EU informieren müssen. Die Kantone wollen auch bei Sondierungsgesprächen oder informellen Kontakten mit der EU beigezogen werden. Sie wollen Beobachter in die Departemente schicken dürfen. Die Stellungnahmen der Kantone sollen zudem mehr Gewicht bekommen. Wenn es zum Streit über Fragen der Information oder Mitwirkung kommt, soll neu das Bundesgericht schlichten. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, präsentierten die Kantone ihr Positionspapier heute auch einem Ausschuss des Bundesrats. Eine Stellungnahme des Bundes zu diesen Forderungen war heute Morgen nicht erhältlich.
Neuer Verwaltungsrat, neuer Konzernchef, alte Sorgen. Swissmetall, der Kupferproduktehersteller, ist zurück in der Krise. Dieses Mal ist es nicht das Werk im bernjurassischen Reconvilier wie vor ein paar Jahren, sondern jenes in Dornach im Kanton Solothurn, das für Schlagzeilen sorgt. Seit heute stehen dort die Maschinen still. Der Grund: Die Bank hat der finanziell angeschlagenen Firma das Metalllager geschlossen. Sie fürchtet um ihre Kredite und will diese so sichern. Hintergründe von Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
Stürmische Zeiten bei Swissmetall. Martin Hellweg, seit letztem Donnerstag der Verwaltungsratspräsident des schlingernden Unternehmens, kommt sich dieser Tage so vor wie ein Kapitän vor Kap Horn.
Wir müssen schauen, dass wir die kurzfristige Liquiditätssituation adressieren. Das ist wie ein Schiff, das im Sturm ist. Das muss erstmal raus aus dem Sturm und danach kann es sich überlegen, in welche Richtung es segelt, also welche strategischen Schritte es das eingeht.
Vor dem großen Strategieentwurf zuerst und vor allem schnell die Löcher stopfen. Das ist leichter gesagt als getan. Swissmetall schreibt seit 3 Jahren rote Zahlen, die Firma sucht seit Monaten nach neuen Investoren ohne Erfolg. Im September muss ein 20-Millionen-Kredit zurückbezahlt werden, das Eigenkapital schmilzt. Stürmische Zeiten, fürwahr. Doch ohne Strategie dürfte es für Hellweg schwierig werden, schon nur die aktuellen Investoren von der nachhaltigen Zukunft der Firma zu überzeugen. Die fürchten um ihr Geld, so wie die Bank, die gestern das wertvolle Metalllager in Dornach sichern ließ, und sie fürchten um ihre Anlage, wie die Aktionäre, die ihre Titel verkaufen und den Kurs heute auf ein Rekordtief absacken lassen. Hellweg appellierte schon vor ein paar Tagen fast verzweifelt an die Vernunft.
Wenn alle Parteien vernünftig sind, dann sehen Sie die schiere Substanz, über die das Unternehmen auch heute noch verfügt. Und das sollte dem Unternehmen eigentlich erlauben, sich selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen.
Stürmische Zeiten bei Swissmetall. Schon wieder, ist man versucht zu sagen. Immer tönt es ähnlich. Beispiel Juni 2004. Geschäftsführer Martin Hellweg schon damals auf der Suche nach Geld.
Das ist in der Tat so, dass die Vergangenheit dazu geführt hat, dass wir vor gravierenden Konsequenzen stehen, wenn wir keine Refinanzierung für dieses Unternehmen darstellen können.
Dann 2006 wieder Krise bei Swiss Metall. Wieder wird das Geld knapp. Es kommt zu einem fünfwöchigen Streik, zu rund 200 Entlassungen und zu einer Konzentration der Produktion in Dornach. Dort wird auch eine neue, vollautomatisierte Metallpresse gebaut. Die Swissmetall-Spitze atmet durch, die Firma scheint gerettet. Doch nicht für lange. Die Presse hat viele Pannen, die Metall- und Energiepreise steigen, die Produkte von Swissmetall sind zu sehr im Massenmarkt angesiedelt, zu wenig im Spezialbereich, was höhere Margen erlauben würde. Die Folge von all dem? Die Verluste sind zurück. Und zurück ist seit letzter Woche auch wieder Martin Hellwig, der erst im Mai 2010 von Bord gegangen ist, unter anderem mit einem Salär und Bonus von insgesamt 1,4 Millionen Franken in der Tasche. Hellwig wird portiert vom größten Aktionär, dem Hedgefonds Laxi. Und auch wenn Hellwig nicht über Strategien reden will, mitten im Sturm, so steht doch fest, dass der Konzern umgebaut werden muss. Also eine kleinere Swissmetall als heute?
Ob es kleiner oder in einer anderen Konfiguration, aber so wie sie heute steht, kann sie nicht durchfinanziert werden.
Den heute rund 600 Angestellten von Swissmetall ist zu wünschen, dass Hellwigs Team nun mit mehr Fortüne agiert als in den letzten Krisen und Swissmetall endlich nachhaltig rettet und dass möglichst wenige von ihnen die Stelle verlieren. Ob das gelingt und ob das mit Captain Hellwig gelingt, ist mitten im Sturm schwierig zu sagen.
Der Staat haftet für das Tun und Lassen seiner Soldaten. Davon muss nach dem neuesten Urteil in den Niederlanden ausgegangen werden. Der Gerichtshof in Den Haag hat entschieden in zweiter Instanz, dass der niederländische Staat für den Tod dreier muslimischer Männer haftet. Sie wurden beim Massaker von 1995 im bosnischen Srebrenica ermordet. Demnach müssen die Niederlande die Familien der Männer entschädigen. Aus Amsterdam, Elsbeth Gucker.
Hasan Nuanovic, ein heute 43-jähriger Bosniake, arbeitete als Übersetzer für die niederländischen Blauhelmsoldaten in Srebrenica. In jener UNO-Sicherheitszone also, wo im Juli 1995 tausende Muslime Schutz suchten vor den Soldaten von General Mladic. Auch der jüngere Bruder von Hassan befand sich unter den Flüchtlingen. Ob er nicht dafür sorgen könne, dass sein Bruder beim Dutchbat, beim niederländischen Blauhelm-Bataillon bleiben könne, fragte Hassan den Dutchbat-Kommandanten. Nein, lautete dessen Antwort, der Bruder dürfe nicht in der Sicherheitszone bleiben, weil er nicht im Besitz der richtigen Zugangspapiere sei. Dies war kurz bevor die serbischen Kräfte die Enklave stürmten und im Anschluss daran 8000 Muslimmänner ermordeten. Hassan hat seinen Bruder nie mehr gesehen. Er sucht bis heute nach ihm. Ein anderer Dutchbat-Arbeiter, ein Elektriker, verfügte zwar über die richtigen Papiere, aber auch er wurde von den holländischen Blauhelmen weggeschickt. Auch von ihm fehlt bis heute jede Spur. Dasselbe gilt für einen dritten Muslimmann. Die drei Familien klagten deswegen den niederländischen Staat ein. Sie warfen dem Dutchbat Nachlässigkeit vor. Tatsächlich urteilte ein Gericht, dass der Elektriker zu Unrecht weggeschickt worden sei. Trotzdem, so kam die erste Instanz zum Schluss, trotzdem könne der niederländische Staat nicht behaftet werden, weil die Soldaten ja im UNO-Verband operiert hätten. Die zweitinstanzlichen Richter haben heute anders geurteilt. Der niederländische Staat hafte sehr wohl für seine Soldaten, auch wenn die in einem internationalen Verbund operierten. Den Haag müsse deshalb den Familienschadenersatz bezahlen. Das unerwartete Urteil könnte weitgehende Folgen für UNO-Truppen haben, denn bisher gingen Staaten ganz selbstverständlich davon aus, dass die NATO für ihre Soldaten haftet. Nach dem heutigen Verdikt ist das nicht mehr so selbstverständlich.
Seit 5 Monaten ist Krieg in Libyen und inzwischen ist es ein Krieg mit wenig erkennbaren Bewegungen. Die Regimegegner haben den Ostteil des Landes mit ihrem Zentrum Benghazi fest in der Hand. Die Gaddafi-Streitkräfte konzentrieren sich offensichtlich auf die Hauptstadtregion im Westen und Tripolis ist dann auch das Hauptziel der allnächtlichen westlichen Luftangriffe. Auslandredaktor Daniel Voll war kürzlich in Libyen. Frage an ihn, stimmt der Eindruck dieses irgendwie festgefahrenen Krieges?
Militärisch gesehen gibt es in den letzten Wochen tatsächlich kaum größere Bewegungen. Das heißt, Gaddafis Truppen stehen nach wie vor Misrata, das faktisch eingeschlossen ist, das eigentlich sicher nur über den Seeweg erreichbar ist und täglich von Gaddafis Truppen unter Raketenbeschuss genommen wird. Und auf der anderen Seite setzt die NATO Tripolis mit Raketenangriffen auch unter Druck. Da werden täglich Hunderte von Angriffen geflogen.
Und wer hat nun in dieser Situation den längeren Atem, der isolierte Gaddafi mit seinen nach wie vor starken Truppen oder die Regimegegner, die internationalen Rückhalt genießen?
Das ist schlüssig im Moment kaum zu sagen, weil es einerseits kaum Informationen aus Tripolis gibt. Man weiß eigentlich nicht, wie schaut die Situation genau aus. Es ist auch sehr schwer zu sagen, wie entwickelt sich die Erosion. Gaddafi laufen immer wieder auch hohe Offiziere weg. Auf der anderen Seite muss man sagen, wie stabil ist eigentlich diese internationale Solidarität mit den Rebellen in Benghazi? Solange die NATO ihre Bomberangriffe auf Tripolis aufrechterhält, sind die Rebellen einigermaßen unter dem Schutz der NATO. Wenn dies nachlässt, dann sind Gaddafis Truppen wahrscheinlich sehr schnell wieder da. Und das andere Thema ist, dass die Rebellen wahrscheinlich langsam unter einer Versorgungskrise zu leiden beginnen.
Und woran fehlt es denn den Aufständischen in Benghazi und Umgebung?
Im Moment fehlt für den täglichen Bedarf eigentlich relativ wenig. Was aber nicht mehr läuft, das ist die Wirtschaft. Das heißt, sehr viele Betriebe stehen still. Es ist wenig Geld im Umlauf. Die Banken funktionieren nicht richtig. Und man weiß, dass demnächst auch der Regierung das Geld ausgeht. Das heißt, die Lager, die bestehen, die werden bald geleert sein. Und wenn die Rebellen nicht von außen her auch Unterstützung bekommen, dann werden sie ernsthafte Probleme kriegen.
Daniel Voll, was ist denn von Meldungen zu halten, wonach längst irgendwie geheime Verhandlungen geführt werden zwischen Benghazi und Tripolis?
Die Rebellen, die streiten dies kategorisch ab seit Beginn des Konflikts. Und das müssen sie auch, wenn sie ihre Grundverhandlungsposition aufrechterhalten wollen, wenn sie sagen, es gibt keine Lösung mit Gaddafi. Eine Lösung gibt es nur ohne Gaddafi. Das ist ihre Vorbedingung. Das andere, es könnte natürlich auch ein taktischer Druck sein von Kreisen, die Gaddafi unterstützen, wenn sie sagen, er ist ja verhandlungsbereit, also soll doch bitte die NATO den Druck einstellen. Und grundsätzlich muss man auch sagen, Geheimverhandlungen, die sind per se geheim, sonst wären sie es eben nicht.
Auch wenn sich vordergründig wenig ereignet im Konflikt zwischen den Rebellen im Osten Libyens und dem Gaddafi-Regime, hinter der Front hat sich einiges verändert, gerade für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Das zeigt der Bericht von Daniel Voll, den er aus Benghazi mitgebracht hat.
Noch im April war das IKK die einzige Hilfsorganisation, deren Gaddafis Truppen Zugang nach Misrata gewährten, um die Bevölkerung der belagerten Stadt mit Lebensmitteln und Hilfsgütern zu versorgen. Inzwischen haben andere Hilfsorganisationen diese Aufgabe übernommen und Misrata ist übers Wasser auch wieder durch eine regelmäßige Fährverbindung mit Benghazi verbunden. Patrick Schwärzler, Leiter der IKK-Mission in Benghazi, steht in seinem Büro und zeigt auf die Landkarte. Kleine Veränderungen an der Front mit großen Auswirkungen auf die eigene Arbeit. Konzentration auf den Schutz der Bevölkerung und der Kriegsgefangenen.
Unsere Kernkompetenz liegt ja auch in der Hilfeleistung und in der Betreuung von Gefangenen. Und da wollen wir jetzt auch unseren Schwerpunkt wieder setzen. Und etwas Neues, dass das IKK hier auch wieder beginnt, in einem aktiven Kriegsgebiet, ist die Minenräumung, also im Sinn von Blindgängervernichtung.
Zwar zeigen IKK-Experten der Bevölkerung in vielen Konfliktgebieten seit langem, wie sie mit Blindgängern umgehen müssen. Aber was die Mission in Benghazi für Ashtabiya und Misrata plant, ist eine Premiere.
Es ist etwas Neues, dass man IKK-Leute sieht, die Bomben herumtragen, dass man IKK-Angestellte sieht, die nicht explodierte Munition in die Luft jagen. Und das in einem aktiven Kriegsgebiet. Es war schon der Fall, dass wir das taten in Irak, aber erst nach Ende der Kriegshandlungen. Hier ist der Krieg ja noch im Gange. Und die Frage ist noch nicht ganz gelöst, wie das die beiden Kriegsparteien dann sehen, wenn wir auf einmal als humanitäre Organisation mit dem Roten Kreuz solche Aktionen durchführen.
Schließlich brauchen die IKK-Leute zum Entschärfen von Bomben Werkzeuge, die sie eigentlich gar nicht mitführen dürften. Denn an jedem Fahrzeug der Organisation klebt ein Hinweis, dass keine Waffen an Bord sind.
Damit wir Blindgänger vernichten können, brauchen wir selber Dynamit oder andere Explosivstoffe, die zurzeit sehr schwierig ins Land hineinzubringen sind.
denn die Einfuhr von Waffen nach Libyen wird durch die internationalen Sanktionen blockiert, sodass Patrick Schwärzlers Leute zurzeit nach der klassischen Methode versuchen, die zivile Bevölkerung vor Blindgängern zu schützen.
Was wir jetzt machen, ist da wieder hauptsächlich zivile Gebiete durchkämmen, Häuser durchkämmen und dann halt gefundene Blindgänger markieren und den Leuten zeigen, hier ist es gefährlich. Und vor allem auch den Behörden zeigen, gewisse Stadtteile sind einfach noch nicht bewohnbar für Zivilisten und sie sollen doch bitte die Leute nicht ermutigen, in diese Gebiete zurückzuziehen.
Und dies dürfte große Teile der beiden Städte Misrata und Ashtabiya betreffen, denn entlang der Kriegsfront bleiben stets große Mengen von Blindgängermunition und Minen zurück.
Das war ein Bericht, den Auslandsredaktor Daniel Voll kürzlich in Benghazi realisiert hat. Und das sind Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS im Rendezvous, 12.55 Uhr, 5 vor 1. Es ist Fußballweltmeisterschaft in Deutschland, Frauenfußballweltmeisterschaft. Obwohl Frauenfußball im Allgemeinen eher ein Schattendasein fristet, entwickelt sich diese WM zum Publikumserfolg. Nicht im gleichen Maß wie bei den Männern, aber es ist einiges los in den Stadien und in den Medien. Kasper Selg aus Berlin.
Die Stimmung stimmt noch, vor allem dank Simone Lauder.
Jawohl, schön verlängert die Chance. Ja! Wer sonst? Simone Lauder!
Simone Lauder schoss das einzige Tor im Spiel Deutschland gegen Nigeria. Mit diesem Sieg war Deutschland bereits für die Viertelfinals qualifiziert. Das heutige letzte Vorrundenspiel gegen das starke Frankreich wird damit nicht zum Schicksalsspiel alles oder nichts. Noch nicht. Der Publikumserfolg an dieser WM ist groß. Die Aufmerksamkeit ist erstaunlich hoch. In öffentlichen und privaten Medien wird gleichermaßen intensiv berichtet, werden gleichermaßen fundamentale, grundsätzliche Fragen gestellt, sogar im gediegen intellektuellen Deutschlandfunk.
Die Frage aller Fragen dieser Tage ist ja, spielt die zuletzt formschwache Birgit Prinz oder spielt sie nicht?
Und beim RTL-Fernsehen kommt die Antwort auf diese Frage aller Fragen.
Tendenz, sie bekommt eine Denkpause. Eine Maßnahme, die ihr nach dem Nigeria-Spiel schon gut tat.
Birgit Prinz ist im Moment das eine der beiden großen Themen in der deutschen Fußballszene. Die dreifache Weltfußballerin des Jahres, achtfache deutsche Fußballerin des Jahres. Sie ist außer Form, ausgerechnet jetzt. Ausgerechnet jetzt, wo das fußballverrückte Deutschland ein zweites Sommermärchen erleben möchte, nach den Erfolgen der Männer an ihrer Heim-WM 2006. Wenn bei einem so wichtigen Turnier die Tormaschine im Sturmzentrum ausfällt, dann ist das ein großes Thema, gleichgültig, ob bei Frauen oder Männern. Der Unterschied zur Männer-WM zeigt sich bei der anderen Aufstellungsvariante für das heutige Spiel, bei der Frage nämlich, ob im Mittelfeld Fatmire Bayramay spielt. Sie ist auch eine gute Fußballerin. Sie sieht vor allem aber auch sehr gut aus. Keine andere wurde im Vorfeld dieser WM ganz bewusst so häufig gezeigt wie sie. Ob das nun politisch korrekt sei oder nicht, war egal. Bei den Männern spielt für die Aufstellung im Mittelfeld bekanntlich keine Rolle, dass Ballack besser aussieht als Schweinsteiger, obwohl auch daran kaum zu zweifeln wäre. Das ist aber alles nicht entscheidend. Die deutsche Elf steht so oder so im Mittelpunkt. Man möchte ein zweites Sommermärchen erleben, einen dritten Frauenfußball-Weltmeistertitel. Aber das Fernsehen überträgt auch alle anderen Spiele live, auch alle anderen Partien zeigen einen großen Publikumserfolg. Nachdem diese WM seit Monaten groß aufgezogen worden war, nachdem die Veranstaltung in den Austragungsstädten wie Wolfsburg, Mönchengladbach oder Frankfurt zu eigentlichen Volksfesten inszeniert worden sind. Man hat keinen Aufwand gescheut, ein richtiges Fußballfest hinzukriegen. Hier liegt ein weiterer Unterschied zum Männerfußballgeschäft. Das Publikum genießt, feiert, hat Spaß. Hooligans, Fanatismus sind hier nicht angesagt. Dieser große Spaß könnte natürlich schnell abflauen, wenn die Deutschen ausscheiden sollten. Aber wer weiß, vielleicht erlebt Fatmire Bayramay eine Sternstunde. Oder schließlich doch noch Birgit Prinz.
12.59 Uhr. Im ersten und vierten setzen wir gleich die Reihe Wendepunkte fort, dokumentieren Ereignisse, die tiefe Spuren hinterlassen haben. Thema heute, die Fischenaffäre. Wendepunkte im ersten und vierten, nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Eva Gammerte.
Die Kantone fordern mehr Mitbestimmung bei den bilateralen Abkommen mit der EU. Weitere Abkommen wollen sie nur noch dann unterstützen, wenn sie stärker einbezogen werden. Die Zürcher Kantonsregierung will ihre Haltung zur Atomenergie überdenken. Sie zieht ihren Energiebericht zurück, der den Bau neuer Atomkraftwerke verlangt hatte. Ein niederländisches Gericht macht den Staat für den Tod dreier Muslime verantwortlich, die beim Massaker von Srebrenica ums Leben gekommen sind. Holländische Blauhelme hatten die drei an die bosnisch-serbische Armee ausgeliefert.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.